Herr, wir verehren dich in einer Welt, die dich oftmals ignoriert oder ablehnt oder für tot erklärt. Herr, wir sind nicht besser, aber wir sind besser gemacht durch dich. Du lebst in uns und wir wollen dich verehren, wie wir gerade gesungen haben, weil das einfach richtig ist. Du bist Gott, du bist der Schöpfer und du bist auch der Erlöser. Wir verehren dich von ganzem Herzen und unsere Sehnsucht ist, dass deine Ehre zunimmt. Persönlich in unserem Leben, aber auch in Krefeld, am linken Niederrhein, auch durch unsere Missionare auf der ganzen Welt. Danke, dass wir eingebunden sind in dein Volk, das dich ehrt. Amen. Ja, wunderbar, an einem Ort zu sein, wo Gott geehrt wird. Das ist ein schöner Ort. Ich möchte euch ganz herzliche Grüße sagen aus Aachen. Vor 2 Wochen waren meine Frau und ich in Aachen. Und so manche wissen das gar nicht, aber Aachen ist quasi eine Gemeinde, die so auch zu unserem Netzwerk gehört, die Quelle des Lebens. Wir haben ja mittlerweile ein kleines, feines Gemeindenetzwerk. Wir wollen damit nicht angeben, aber wir müssen es ja auch nicht verschweigen. Es ist auch gut, wenn ihr da und dort mal mitbetet. Wie ihr wisst, haben wir ein echtes Baby, ein echtes Kind, 5 Jahre alt in Nettetal, die Nette Church. Und jetzt seit einiger Zeit ein noch kleineres Kind, auch geboren aus dieser Gemeinde in Viersen. Und die Aachener sind so eine Art Adoptivkind. Ja, die sind so vor 15, 16 Jahren gegründet worden und ich durfte damals helfen. Und als ich dann hierher kam, habe ich mit der Leitung hier gesprochen, weil die wollten gerne angedockt bleiben an mir und in gewissem Sinne auch an uns. Und so sind sie auch quasi Teil so unseres Dienstes hier und ich bin dort auch ein paar Mal im Jahr zum Predigen. So, was für ein schönes Thema heute, die Auferstehung von den Toten oder aus den Toten, das ist ja hier jetzt schon einige Wochen Thema. Und wir haben so als Älteste, suchen wir ja immer Gott und was soll so die nächste Predigtreihe sein? Und da wir von Ostern kamen, haben wir gedacht, das ist eigentlich richtig passend, nach der Auferstehung Jesu, dem Fest von Ostern, nun mal einige Predigten zum Thema Auferstehung aus den Toten. Ein sehr faszinierendes Thema. Und ich weiß nicht, wer von euch so mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis vertraut ist. Ein bisschen sind wir das alle, weil das auch immer wieder mal vertont wird. Und wir haben auch hier in unserem Songpool ein Lied, wo das so gesungen wird. Ich glaube an Gott, den Vater. Und ich habe das heute auch noch mal mitgebracht, das apostolische Glaubensbekenntnis. Und würde euch das gerne jetzt vorlesen. Warum? Weil die Auferstehung aus den Toten hier 2-mal vorkommt. Apostolisches Glaubensbekenntnis ist schon sehr alt und verbindet ganz, ganz viele christliche Kirchen miteinander. Und wir werden in den nächsten 2 Monaten uns mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis auch beschäftigen. Vielleicht ist das für den einen oder anderen ein bisschen komisch. Wir sind ja Freikirche, wir sagen, die Bibel ist Gottes Wort, das ist das Wichtigste. Und das ist auch so. Deswegen predigen wir immer aus der Bibel. Aber wieso wollen wir dann aus dem apostolischen Glaubensbekenntnis predigen? Naja, das ist Bibel. Das ist natürlich Bibel. Das ist kondensiert und zusammengefasst das Wichtigste unseres Glaubens. Und deswegen ist so ein Glaubensbekenntnis eigentlich ziemlich gut. Ziemlich gut. Ich möchte das mal vorlesen. Apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden und Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ja, ich merke schon, einige, die haben es fast mitgesprochen, weil das vielleicht auch in der, in der Tradition der Kirche, wo man mal war, öfters auch miteinander bekannt wurde, ist eigentlich eine starke Sache. Vielleicht machen wir das nächste Woche, dass wir es mal zusammen bekennen. Ja, viel mehr sage ich jetzt nicht über das Glaubensbekenntnis, das kommt dann, wie gesagt, nächste Woche. Es geht jetzt um die Auferstehung aus den Toten, die, wie gesagt, ja hier schon zweimal anklang. Jesus Christus ist von den Toten auferstanden und dann steht am Ende nochmal, ich glaube an die Auferstehung aus den Toten. Und darum geht es uns ja jetzt auch hier. Winot hat ja hier schon auch eine, ja, etwas lange, aber sehr gute Predigt, fand ich, über 1. Korinther 15 gehalten, wo es ganz viele Details gibt über die Auferstehung aus den Toten. Und ich will heute als Ausgangstext Philipper 3 nehmen. Und zwar lese ich mal ab Vers 7 und dann kommen wir zu Vers 10 später und mit einer kleinen Auslassung die Verse 20 und 21, was wir auch in dem Beginn hier des Gottesdienstes schon teilweise gehört haben. Jetzt mal im Zusammenhang. Paulus schreibt an die Gemeinde in Philippi: Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck. Ist übrigens nett formuliert, hier steht ein krasseres Wort im griechischen Grundtext. Ich achte alles für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott, aufgrund des Glaubens. Vers 10. Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Und jetzt einen Sprung zu Vers 20. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Die Auferstehung aus den Toten. Ich fand es sehr genial, was Winot in seiner Predigt hier als Schaubild gezeigt hat und will noch mal kurz daran erinnern. Er sagte, was glauben die Menschen so in der westlichen Kultur? Was ist gut angenommen und gut bekannt? Und er hatte ja ein kleines Schaubild. Jesus ist geboren, wir feiern Weihnachten. Ja? Das glauben ziemlich viele Menschen, das feiert man auch gerne. Weihnachten, das ist ja cool, Geschenke und so weiter, schöne Lichter. Und das würde ich sagen, ja, das ist doch noch irgendwie so bei vielen auch so Glaubensgut, auch Kulturgut noch so in der westlichen Welt, in Deutschland. Und dann gibt es das Kreuz. Und ja, das würden auch noch viele bejahen, doch, das war wohl so, Christus ist gekreuzigt worden. Und dann Christus ist von den Toten auferstanden. Ja, das glauben vielleicht nicht mehr so viele, denn jetzt bewegen wir uns ja sehr im Bereich schon des Wunderbaren, wunderbar, aber schon irgendwie so auch des Übernatürlichen, ja. Das ist ja irgendwie krass. Also so rein von den Naturwissenschaften her betrachtet, ist das ja ein bisschen komisch, dass da jemand von den Toten aufersteht. Und wir haben ja eben diesen Bericht hier gehört, den faszinierenden Bericht einer Totenauferweckung von diesem Arzt. Ja, da gibt es dann immer ganz viel Skepsis. Warum? Weil das Denken in der westlichen Welt ganz tief durchtränkt ist von wissenschaftlichem Denken. Und was nicht wissenschaftlich bewiesen ist, das weiß ich nicht, ob ich das glauben kann. Nun, wir sind gläubig. Wir glauben natürlich, dass Christus von den Toten auferstanden ist. Und wie Mario zu Anfang schon sagte, wenn wir das nicht glauben, Paulus hat es auch da ziemlich derbe ausgedrückt. Er hat gesagt, dann lasst uns essen, fressen und trinken und sterben und dann sind wir tot. Hat Paulus gesagt. 1. Korinther 15, könnt ihr nachlesen. Er sagte, wenn es keine Auferstehung aus den Toten gibt, ja, dann genieß das Leben so gut du kannst, weil danach ist ja alles vorbei. Aber er hat gesagt, nein, die Auferstehung aus den Toten ist Fakt. Und zwar die Auferstehung Jesu und dann auch die Auferstehung der Toten. Das heißt, nicht nur Jesus, sondern alle Menschen werden auferstehen aus den Toten. Und das war das vierte Bild, was Winod in seiner Predigt hier angezeigt hat. Und da merken wir, das zu glauben, ja, hier verlässt es viele. Und ob das Kulturgut noch unserer westlichen Welt hier in Deutschland ist, möchte ich mal stark bezweifeln. Das hört ja bei ganz vielen dann wirklich auf. Aber eigentlich von der Bibel her gehört das alles zusammen. Jesus ist geboren, er ist am Kreuz gestorben, er ist von den Toten auferstanden und, das haben wir gerade gelesen, gläubige Menschen haben einen Anteil an der Auferstehung aus den Toten. Das ist übrigens etwas, was den christlichen Glauben unterscheidet von anderen Religionen. Alle Religionen, also alle großen Religionen, sagen, wir glauben an die Unsterblichkeit der Seele. Das haben wir schon oft gehört, ne? Also es gibt so Hardcore-Atheisten oder die, die vielleicht aus welchen Gründen auch lieber wollen, danach ist einfach nur, ich bin nicht mehr da, ist alles dunkel, alles over. Aber die Religionen, die sich ja gerade mit den Fragen beschäftigen, ja, wer bin ich, wo gehe ich hin, was ist, wenn ich sterbe? Die meisten Religionen sagen, die Seele des Menschen ist unsterblich. Und das sagen wir auch als Christen, aber wir sagen mehr. Was die meisten Religionen nicht sagen. Wir glauben an die leibliche Auferstehung aus den Toten. Wir glauben, dass jeder Mensch körperlich auferstehen wird. Und ich gebe zu, das ist ja nun auch schon eine krasse Sache. Ich meine, allein wenn man dann mal anfängt, ja, wie geht denn das? Also ich meine, was wir gehört haben, diese Auferweckung eines Toten, ich sag mal, das ist eine andere Kategorie. Ja, das haben wir auch ein paar Mal in der Bibel. Der Lazarus, der Bruder von Martha und Maria, ein guter Freund von Jesus, war tot und er wurde von den Toten auferweckt. Und das ist vergleichbar mit der Geschichte, die wir eben gehört haben. Also ein Mensch, der hier lebt und der hier stirbt und dann nochmal in dieses Leben wieder auferweckt wird. Wir haben ein paar Berichte im Alten Testament, ist das auch vorgekommen. Und bei Jesus war es nicht nur Lazarus, da gab es noch ein, zwei andere auch, die in den Evangelien stehen. Das ist eine Auferweckung aus den Toten. Das ist quasi nochmal in dieses Leben wieder auferweckt werden. Aber wovon wir hier sprechen, was hier gemeint ist, die Auferstehung aus den Toten, ist eine andere Kategorie. Denn der Lazarus, den Jesus auferweckt hat, der ist ja wieder gestorben. Der gute Mann, von dem wir hier anfangs gehört haben, der ist auch entweder jetzt wieder gestorben oder er lebt noch, aber er wird irgendwann wieder sterben. Ja? Also das ist so eine kurzfristige Auferweckung aus den Toten und dann geht das Leben hier weiter. Wovon wir aber hier heute sprechen, ist eine fundamental andere Art der Auferstehung aus den Toten. Es meint nämlich, dass das, was mit Christus passiert ist, der aus dem Grab heraustrat, dass wir als Menschen auch das erleben werden, dass wenn wir gestorben sind und nicht wiederbelebt werden, sondern von den Toten auferstehen, dass wir also weiterleben werden und zwar auch körperlich. Wie geht das so genau? Ja, da sind Leute beerdigt worden und ja, irgendwann zerfallen ja die Atome, werden dann diese Atome wieder zusammengesetzt zum Leib? Also das sagt die Bibel einfach nicht genau. Das wissen wir nicht. Früher haben Christen auch sehr stark gegen die Kremation gekämpft, also dass die Leiche von gläubigen Leuten verbrannt wird und die Asche dann irgendwie ausgestreut wird oder so, weil man irgendwie ein bisschen auch die Sorge hatte, naja, klappt das dann noch mit der Auferstehung aus den Toten, wenn mein Körper verbrannt ist? Aber das ist natürlich auch sehr kurz gedacht, weil auch Menschen, die nicht verbrannt wurden, gläubige Leute, die nicht verbrannt wurden und beerdigt wurden vor, ja, 1000 Jahren oder so, ich meine, das ist auch mittlerweile natürlich alles total zerfallen, soweit wie wir menschlich, wissenschaftlich das nachforschen können, aber auch wenn wir das Geheimnis nicht erklären können, wie funktioniert das ganz genau, wird es eine Auferstehung aus den Toten geben, und zwar eine leibhafte. Und es wird, diese Auferstehung wird eine Kontinuität haben und eine Veränderung haben. Das müssen wir irgendwie vielleicht im Kopf hinkriegen. Hätten wir gerne ein bisschen einfacher und schlichter. Aber es gibt eine Kontinuität, so wie wenn du ein Samenkorn in die Erde legst, von einem Apfel zum Beispiel, du legst das in die Erde und es klappt alles ganz gut und da kommt ein Apfelbaum raus, dann ist natürlich ein Apfelbaum, sieht schon ziemlich anders aus als das Samenkorn. Und trotzdem gibt es ja eine ganz starke Kontinuität, denn aus diesem Samenkornapfel wurde ein Apfelbaum. Aus einem anderen Samenkorn wird etwas anderes, aber es gibt natürlich eine Kontinuität, es gibt eine Verbindung. Aber es gibt auch eine Veränderung. Ganz stark können wir natürlich auch über die Auferstehung Jesu einiges nachvollziehen, was uns in den Evangelien berichtet wird. Er hatte einen Körper, als er von den Toten auferstanden war. Also es gab eine ganz starke Linie bis dahin, dass als die Leute irritiert waren, ist das jetzt dieser Jesus? Was hat er gemacht, um nachzuweisen, dass er genau der ist und nicht irgendwie jemand anders? Er hat körperliche Merkmale als Hinweise gegeben, um zu sagen, ja, das bin ich wirklich. Das ist jetzt nicht irgendwie jemand anders, sondern das ist die Kontinuität. Das ist dieser Jesus, von der Jungfrau Maria geboren, am bestimmten Ort in Bethlehem und so weiter, gelebt hier auf Erden, auferstanden von den Toten und es gibt eine Kontinuität. Was hat er als Hinweis gegeben, um die Echtheit zu beweisen, dass er dieser Jesus ist? Hat einer eine Idee? Was sagen die Evangelien? Ganz genau. Er hat auf seine Wundmale hingewiesen, als er gekreuzigt wurde. Seine Wundmale, die hat er auch noch als Auferstandener. Und damit hat er auch den Leuten irgendwie klar gemacht, dass die irgendwie da nicht drum rum kamen. Die konnten nicht sagen, ja, das ist vielleicht doch ein ganz anderer. Nein, nein, die haben erkannt, die Jünger Jesu, die Apostel und bis hin 500 Zeugen und so weiter. Mario hat schon gesagt, das Ereignis, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, ist auch historisch. Selbst für Leute sagen, ich glaube nicht, Christentum glaube ich nicht dran. Aber ernsthafte Historiker, die ja so arbeiten, was haben wir für Hinweise, wissenschaftlich zu erforschen? Was für Quellen haben wir? Wie sehr sind die belegt? Wie viele Zeugen gibt es? Und so weiter. Da ist die Auferstehung von Jesus aus den Toten eines der bestbezeugtesten historischen Fakten. Also es ist halt da schon wieder krass, du musst dich wirklich massiv entscheiden, daran nicht zu glauben als Historiker, wenn du ja sonst zum Beispiel glaubst, dass in Pompeji der Vesuv da mal ausgebrochen ist, vor langer, langer Zeit und man jetzt so bestimmte Funde hat und sagt, da war ein Vulkanausbruch und daran zweifelt ja kaum einer, weil es da Belege gibt. Für die Auferstehung Jesu aus den Toten gibt es mehr Belege, eindeutige Belege. Nicht nur von den Gläubigen damals. Es gab andere Menschen, die gar nicht an Christus glaubten, die aber auch Dinge aufgeschrieben haben und belegt haben, da gab es einen Jesus von Nazareth und der ist von Toten auferstanden. Bestens belegt. Also mal für alle Skeptiker und Kritiker, ihr könnt das gern überprüfen, was Mario gesagt hat, was ich gerade sage. Überprüft es mal, weil, wenn es denn stimmt, dass Christus von den Toten auferstanden ist, ja dann mach dich ready, dann sei bereit. Dann ist es etwas, was kommen wird und das glauben wir. Es kommt die Auferstehung aus den Toten aller Menschen. Alle Menschen werden von den Toten auferstehen, sie werden einen Körper haben und sie werden Gott begegnen. Ich grüße auch alle am Stream an dieser Stelle und möchte jeden einladen, darüber ernsthaft nachzudenken, das zu erforschen und dann auch zu schauen, wie ist denn das, was bedeutet das denn für mein Leben? Nun, ich muss sagen, Vers 21, könnt ihr nochmal Vers 21 hier anwerfen, hat mich jetzt seit Wochen beschäftigt und ich bin extrem begeistert. Ich weiß nicht, ob das rüberkommt, ich weiß auch nicht, ob ihr da so mitgeht, aber ich will es euch einfach sagen, weil es macht nochmal so klar, wenn wir darauf zuleben, dass wir von den Toten auferstehen werden, dann hat das ganz starke Auswirkungen auf unser Leben jetzt auch. Ja? Das werde ich jetzt entfalten. Das hat ganz starke Auswirkungen auf unser Leben jetzt in vielerlei Hinsicht. Die Auferstehung aus den Toten ist nicht nur so, naja, okay, irgendwann ist ja Weihnachten, kriege ich ein Geschenk und irgendwann ist Auferstehung der Toten, da freue ich mich auch schon drauf, aber hat ja jetzt keine Bedeutung. Es hat massive Bedeutung, dass wir auferstehen werden von den Toten. Zum Beispiel, was für eine Bedeutung hat das? Wir haben in Vers 21 die Aussage von Paulus, unser Leib der Niedrigkeit wird umgestaltet in einen Leib der Herrlichkeit. Es gibt so viele Bemühungen des Menschen, jung zu bleiben, gut auszusehen, nicht zu dick, nicht zu viele Falten, Schönheitsoperationen. Es gibt so viele Forschungen, die versuchen, das Leben des Menschen zu verlängern. vielleicht ewig zu leben. Es gibt Menschen, die sich einfrieren lassen, also nachdem sie so fast jetzt eigentlich gestorben wären, ist es Fakt, die lassen sich einfrieren mit der Hoffnung, wenn sie vielleicht in 30 Jahren aufgetaut werden, dass dann die Forschung so weit ist, dass sie dann irgendwie ewig leben können. Also es gibt einen ganz starken Drang im Menschen, ich will zum einen nicht hässlich werden, ich möchte nicht alt werden, ich möchte ewig leben. Und wisst ihr, woher die Sehnsucht kommt? Das ist eine Sehnsucht, die Gott in uns hineingelegt hat. Das ist eine wunderbare Sehnsucht. Und die Bibel sagt uns, die wird sogar erfüllt. Aber nicht auf dem Wege, dass wir an uns selber rumdoktern, sondern indem wir Gottes Wort glauben. Wisst ihr was? Wir sind alle in einem Leib der Niedrigkeit gerade. Oh, das ist aber frech. Ich sehe doch gut aus. Nein, du weißt noch gar nicht, was gut aussehen ist. Ja, der Leib der Herrlichkeit. Der Leib der Herrlichkeit. Wir werden verwandelt. Wir werden gleichförmig Jesus. Ich weiß nicht, ob wir dann fliegen können. Ich kenne Leute, die träumen davon. Dann kann ich später im Himmel fliegen. Vielleicht wird das so sein, weiß ich nicht. Jesus zumindest, als er von den Toten auferstanden war, konnte durch Räume gehen, durch Wände gehen. Er hatte aber trotzdem die Wundmale. Also wir haben so einige Hinweise der Kontinuität, aber auch der Veränderung. Was ist denn nun der Leib der Niedrigkeit? Ganz spannend, ganz spannend. Man könnte auch übersetzen, aber das scheut man so ein bisschen als Bibelübersetzer. Es ist der Leib der Demütigung. Oh. Könnte man da auch übersetzen. Wir haben einen Leib der Demütigung. Wieso haben wir einen Leib der Demütigung? Ja, nun gut, weil wir Sünder sind. Adam und Eva erlebten eine Verwandlung ihres Leibes zu einem Leib der Demütigung, weil sie gesündigt haben. Was ist denn der Leib der Demütigung? Naja, ich meine, wir essen und trinken, wir verstoffwechseln und dann muss das auch wieder raus. Ne? Und das ist ja nicht so schön, oder? Riecht nicht gut. Ne? Also ich will es gar nicht weiter ausmalen. Aber das ist ein Teil, dass wir einen Leib der Demütigung haben. Ja, wenn wir uns anstrengen, schwitzen wir. Gut, wenn ich im Fitnessstudio bin, finde ich Schwitzen manchmal gut. Ich dusche ja auch direkt hinterher. Aber wenn man nicht duschen kann, stinkt man. Das ist auch nicht schön, oder? Also es gab eine Verwandlung des Leibes zu einer Demütigung hin. Alterungsprozesse ist auch eine Form der Demütigung. Unser Körper ist nicht mehr in dem ursprünglichen. Es heißt im Römerbrief, wir ermangeln der Herrlichkeit, die wir eigentlich hatten. Das bezieht sich natürlich sehr stark auf die Seele, auch auf den Geist, aber auch auf den Körper. Dass wir Falten kriegen und so weiter. Und ich meine, das hier heute zu predigen, geht aus einem Grund gut, denn wir werden verwandelt und bekommen einen Leib der Herrlichkeit. Das ist richtig gut, oder? Du musst nicht viel Geld sparen für Schönheitsoperationen, du musst nicht versuchen, dein Leben zu verlängern und dich ganz doll anstrengen und damit ich vielleicht noch 10 Jahre länger lebe und oh Mist, ich habe aber doch Arthrose und so weiter. Ja? Es ist so eine gute Botschaft. Wir werden verwandelt zu einem Leib der Herrlichkeit. Wie gut ist das denn? Das ist doch der Hammer, oder? Wenn ich weiß, das kommt, ist mein Leben heute schon anders, oder? Also bei mir ist das so. Vielleicht gerade die Jüngeren haben vielleicht mehr Probleme damit, aber die Älteren unter uns. Ich meine, wie lange wirst du noch leben? Es gibt Leute hier, die leben vielleicht noch 20 Jahre. Ich lebe vielleicht noch 30 Jahre. Also sagen wir mal, 2 Drittel habe ich schon geschafft. Ich meine, ich bin nicht suizidal, keine Sorge, ich lebe gerne. Ja? Aber ich freue mich darauf, total. Ich finde das total klasse. Ja? Es gibt einfach, ich meine, so ein Körper ist wie ein Gebrauchtwagen. Ich habe jetzt, weiß ich nicht, 200.000 drauf oder so, um dieses Bild mal zu nehmen, ja? Und ich meine, beim Auto ist so, ja, da macht man sich Gedanken, kauft sich einen anderen. Geht mit dem Körper nicht. Hab 200.000 drauf, ein bisschen Arthrose, ein bisschen das, mehr Falten. Aber vielleicht in 30 Jahren, vielleicht in 20, vielleicht in 40, das ist ja Gottes Sache. Aber ich habe schon mehr geschafft, als was noch kommt. Sei denn, ich werde 120, glaube ich nicht. Will ich auch nicht. Warum will ich das nicht? Ja, weil ich in einem Leib der Niedrigkeit bin. Und Ich freue mich auf den Leib der Herrlichkeit. Ich freue mich darauf. Wie cool ist das denn? Und ich möchte mal gerade die Älteren unter uns ermutigen, ja, die das jetzt ziemlich gut schon verstehen, ja. So, wenn man älter wird, ist es ja so, die Berge, die gleichen Berge, die werden immer steiler. Und das Licht wird immer irgendwie ein bisschen schwächer. Komisch, was ist mit den Glühbirnen los? Die werden ja immer schwächer. Nee, es ist nicht die Glühbirne, es ist auch nicht der Berg, es ist der Körper, dass die Berge steiler werden. Es ist, weil der Körper nachlässt, es ist eben so. Und der Leib der Herrlichkeit, das wird so, so cool. Nun möchte ich etwas, einen Schritt weiter gehen. Kolosser 1, die nächste Folie. Habe ich die nicht reingepackt? Hallo Technik, nächste Folie bitte. Ah, da ist es. Kolosser 1, Vers 15. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, also Christus, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. In ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne, Herrschaften, Fürstentümer, Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes Christi, er ist das Haupt der Gemeinde. Er, der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Hier haben wir nochmal diese Aussage, dass Auferweckungen, die kurzfristig halten und dann sterben die Leute wieder, etwas anderes ist als die Auferstehung Jesu aus den Toten. Als Jesus aus den Toten auferstand, hat eine neue Schöpfung gestartet. Eine neue Schöpfung startete. Ich möchte es wirklich so krass sagen. Wir haben die erste Schöpfung, Gott sprach und es wurde, 1. Mose. Wow, was für ein Ereignis. Als Christus, ja, und dann ist diese Schöpfung ja durch die Sünde korrumpiert worden. Aber Christus, als er von den Toten auferstand, startete eine neue Schöpfung, die unverdorben ist, die herrlich ist. Christus. Und er ist aus den Toten auferstanden und er ist der Erste, deswegen ist er der Erste. Sonst würde man sagen, wieso ist er der Erste? Lazarus ist auch von den Toten auferstanden. Nein, das blieb aber noch in diesem Bereich. Christus stand von den Toten auf und startete eine neue Schöpfung. Eine neue Schöpfung, wo kein Sündenfall mehr ist. Ist das genial? Mit all diesen Folgen, wo das Böse nicht mehr Raum hat zu wirken. Diese neue Schöpfung gibt es schon, nämlich Christus. Er ist die neue Schöpfung. Und er ist das Haupt. Er ist der Erstgeborene. Übrigens, wenn ein Kind geboren wird, im Regelfall, was kommt zuerst raus? Der Kopf. Christus war der Erste. Er ist der Kopf. Haupt heißt Kopf. Er ist zuerst gekommen. Er hat diese neue Schöpfung gestartet. Und daran Anteil haben zu dürfen, wie großartig ist das denn? An ihm Anteil zu haben. Gut, alle werden von den Toten auferstehen, auch die nicht an ihn glauben. Und dann kommt das Gericht. Die, die an Christus glauben, sind verbunden mit ihm. Wir haben Anteil an seiner Herrlichkeit. Wir bekommen einen Herrlichkeitsleib, der eine Kontinuität hat und Veränderung hat. Beides. Gut, jetzt fragst du dich vielleicht immer noch, aber was hat denn das mit dem Leben zu tun, mit hier und heute? Also sagen wir mal, für mich hat das alles schon mit hier und heute viel zu tun, weil ich mich richtig drauf freue. Aber wir gehen jetzt einen Schritt noch weiter, nämlich in den Johannesbrief. Habt ihr die nächste Folie? Ja. 1. Johannes 3, Vers 1 bis 3. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, der Vater im Himmel, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Naja, die Welt erkennt uns, die erkennt mich. Carsten Buck, 62 geboren und so weiter, kann man erkennen, kann man auch darstellen. Aber ich bin nicht nur Carsten Buck, 62 geboren, ich bin auch Carsten Buck, ein Kind Gottes. Das können Menschen, die an Gott nicht glauben, nicht verstehen. Können sie gar nicht, also kein Vorwurf. Es funktioniert nicht, es funktioniert nur, wenn man selber diese Verbindung mit Gott hat. Ich bin wiedergeboren aus dem Geist Gottes, wie ganz viele hier. Wir sind Kinder Gottes. Wir gehören schon zu dieser Dimension der Auferstehung Jesu. Wir gehören da schon zu. Wir sind da noch nicht ganz. aber mit unserer Seele, mit unserem Geist sind wir schon verbunden damit, mit dieser neuen Schöpfung. Deswegen heißt es ja auch, wir sind eine neue Schöpfung. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes, sind wir schon. Aber es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Okay, was ist noch nicht offenbar geworden? Ja, wir sind noch nicht verwandelt, wir sind noch nicht aus den Toten auferstanden. Das kommt noch. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet werden. Also seinem Leib der Herrlichkeit, seinem Auferstehungsleib werden wir gleichgestaltet. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Ich weiß nicht, ob du das schon mal so gelesen hast, aber ich freue mich so auf diesen Moment. Ich freue mich jetzt schon auf diesen Moment. Entweder kommt er wieder oder ich werde sterben, das sind die beiden Möglichkeiten. Und dann werde ich ihn sehen, wie er ist. Boah, ich freue mich riesig auf diesen Moment. Vielleicht ist dir das gerade zu mystisch und so, aber für mich ist das Realität schon lange. Ich freue mich so, wenn ich ihn sehe, weil ich kenne ihn ja schon ein bisschen. Wir reden ja täglich miteinander. Und manchmal höre ich ihn ja auch. Und er gibt mir ja Frieden in mein Herz. Und er hat mich schon ein bisschen verändert, ein bisschen beziehungsfähiger gemacht. Und er ist ja mein Leben, er ist ja mein Herr. Ich richte mich ja nach ihm aus. Also ich bin immer noch am Lernen, ich mache das gar nicht alles richtig. Ich bin auf dem Weg, aber auf dem Weg bin ich. Ich folge Jesus. Und diesen Jesus, der ist real. Das Problem ist, er ist unsichtbar, ja? Sonst wäre es ja einfach. Das kann ja jeder, ist ja einfach. Nein, also gut, er ist eben unsichtbar. Aber ich lebe ja jetzt Jahrzehnte mit ihm. Ich rede mit ihm. Ich folge ihm. Er ist real. Er ist auch jetzt hier übrigens. Ja. Und der Moment wird sein, ich sehe ihn. Dann ist es nicht mehr im Vertrauen, im Glauben, wo er unsichtbar ist, dann ist es im Schauen. Ich freue mich darauf. Besonders vielleicht mal die Älteren unter uns. Freut ihr euch auch? Ja? Und die Jüngeren, also wenn ihr schon fassen könnt, könnt ihr euch jetzt auch schon richtig freuen. Aber meistens so, wenn man jung ist, ja, aber ich will erst noch das, ich will noch das, ich will noch heiraten. Ist okay, ja? Ist okay. Aber besonders dann Menschen auch, die leiden, die schwer leiden, weil ein lieber Mensch gestorben ist. Menschen, die verwitwet sind. Wir haben ja auch Menschen hier, die verwitwet sind. Die älter werden, wo es mit dem Körper halt immer schwächer wird. Klar, es gibt Wunder und Zeichen, es gibt Heilung, aber irgendwann der Alterungsprozess, den können wir ja nicht wegbeten. Und dieser Moment, kannst du dir das vorstellen? Ich stelle mir das manchmal vor, wie wird das sein? Ich sehe Jesus. Boah. Mein Herr, mein Erlöser, aber er sagt selbst von sich, er ist auch mein Bruder. Boah. Unglaublich. Wir werden ihn sehen, wie er ist. So, und jetzt die Anwendung für uns alle heute. Jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich gleich, wie auch er rein ist. Okay? Es hat Relevanz. Die Auferstehung aus den Toten hat Relevanz für uns im Hier und Jetzt. Wenn du diese Vorstellung hast, wenn du das glaubst, die Auferstehung aus den Toten, wenn du weißt, du wirst vor Jesus stehen, dann wirst du sagen, Jesus, ich will rein sein. Ich will, also du bist mein Bräutigam, und ich bin Teil der Braut. Ich bin Braut Christi. Ist für die Männer ein bisschen schwieriger als für die Frauen, geht aber. Ja? Was heißt Braut? Braut heißt, also wir sind verlobt, schreibt Paulus im Korintherbrief, wir sind verlobt mit Christus und wir werden ihn sehen, wie er ist. Es wird Hochzeit sein, auch das sagt die Bibel ja ganz deutlich. Und diese Hochzeit, das ist mein Ziel. Mein Körper wird verwandelt, aber auch diese Hochzeit ist mein Ziel. Was ist wichtig, wenn Leute verlobt sind und sagen, wir werden heiraten? Was ist das Wichtigste? Ja, eine super Hochzeit, tausende von Euro. Nein, das ist nicht das Wichtigste. Was ist das Wichtigste? Treue ist das Wichtigste. Wenn ich verlobt bin, habe ich mich festgelegt und dann sage ich nicht, ach, die ist aber doch schöner. Das ist furchtbar. Eine Verlobung ist ein Bund. Ein Bündnis, eine Festlegung. Du und ich und kein anderer mehr. Exklusiv. Ich bin mit Christus verlobt, das heißt nur Christus. Und keine anderen Götter. Das ist sehr entscheidend. Keine anderen Götter. Keine anderen, nichts darf höher sein als Jesus. Wie investiere ich mein Leben, wenn ich gläubig bin? Wem gehört meine Zeit? Wem gehört all das, was ich besitze? Wem gehören die Beziehungen, die ich habe? Wem gehört mein Körper? Christus. Ich habe mich festgelegt auf Christus. Das übrigens ist Christsein. Alles, was da drunter ist, ist nicht Christsein, nach der Bibel. Christsein ist nicht, ich wurde mal getauft und ich gab uns zu den Gottesdienst, ist kein Christsein. Das ist eine kulturelle Geschichte. Christsein bedeutet, Christus ist mein Verlobter. Und drunter gibt es nicht. Alles darunter ist kein Christsein. Ich möchte es deutlich sagen, damit auch wir nicht in der Illusion leben. In der Fata Morgana, die nicht stimmt. Wir definieren Christsein nach der Bibel und nicht nach unserer Kultur. Okay? Von daher, wir wollen rein sein. Ich bin verlobt mit Christus. Und was mache ich, wenn das nicht passiert ist? Und das passiert ja, dass es nicht immer klappt. Lasst uns ehrlich sein, bitte. Wir sind noch nicht vollkommen, wir sind noch nicht durchgeheiligt bis an alle Ecken. Da gibt es noch Geiz, da gibt es noch Neid, da gibt es noch Lügen, da gibt es noch Wahrheit vorenthalten, da gibt es noch unsaubere Blicke ins Internet. Seien wir ehrlich, seien wir ehrlich. Und du musst dich hier nicht outen. Aber wisst ihr was? Unser Bräutigam Jesus ist so genial. So genial, er sagt, du hast dich festgelegt, Gott sei Dank, ich habe mich auch festgelegt, du bist erwählt. Aber darf ich dir mal die Füße waschen? Du mir die Füße waschen? Ja, bitte, darf ich dir die Füße waschen? Was meint Füße waschen? Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Und das war real und er hat gesagt, damit setze ich euch ein Beispiel, dass ihr dienen sollt. Nicht die Herrscher sein, sondern dienen. Aber er hat damit auch gesagt, dass unsere Füße immer wieder mal staubig werden. So war es damals. Was heißt das für uns? Unsere Seele bekommt immer wieder mal Verunreinigung ab. Durch das, was wir auch tun oder nicht tun. Und dieser wunderbare Jesus sagt nicht, wenn die Füße staubig sind, oh, das passt nicht zu mir, das ist dreckig. Geh raus, das war's. Hast du schlecht gemacht, it's over. Nein, er sagt, darf ich dir die Füße waschen? Petrus hatte ja damals in der Situation gesagt, ach, wenn das so ist, wasch mich doch ganz. Er sagt, nein, das ist nicht nötig. Ihr glaubt ja schon an mich, ihr folgt mir ja schon. Ich möchte mal auf uns übertragen sagen, ihr seid ja schon getauft. Ihr lebt doch schon mit mir. Nein, das brauchst du nicht mehr, das Vollbad, aber Füße waschen. Wir reinigen uns, weil Christus unser Bräutigam ist. Wir halten unser Herz sauber. Das Herz ist wichtiger als unser Körper. Also körperliche Hygiene, nichts dagegen, ist gut. Aber wichtiger ist unser Herz. Reinigen wir immer wieder unser Herz. Halten wir es Jesus hin. Sagen wir, es tut mir leid. Vergib mir bitte. Er vergibt. Warum? Weil unser Ziel ist die Auferstehung aus den Toten. Und die Auferstehung aus den Toten ist das Ziel aller Menschen, ob sie es wollen oder nicht. Und die Menschen, die sagen, nein, diesen Christus will ich nicht, die werden an einen anderen Ort gehen, der gar nichts mehr mit Herrlichkeit zu tun hat. Weder einen Körper der Herrlichkeit, noch überhaupt Herrlichkeit. Das nennt man Hölle, was heute sehr unpopulär ist zu sagen. Es gibt auch viele komische Vorstellungen über die Hölle. Ich kann da jetzt nicht mehr tiefer rein, aber es gibt einen Ort ohne Gott. So, und wenn Gott Licht ist und Liebe ist, dann ist es ein Ort ohne Liebe und ohne Licht. Und dahin gehen alle Menschen, die diesen Gott nicht wollen, weil Gott niemanden zwingt. Gott befiehlt keinen Menschen in den Himmel. Wenn Menschen immer wieder sagen, diesen Gott will ich nicht, dann akzeptiert Gott das unter ganz großen Schmerzen. Akzeptiert er das, weil wir einen freien Willen haben. Gut, wir wollen eine Zeit haben, wo das jetzt ein bisschen sacken kann. Dazu werden wir ein Lied hören, diesmal über die Boxen. Ein Lied über die Auferstehung Jesu. Das Lied heißt, das Grab ist leer. Vielleicht hilft es dir, die Augen zu schließen, wie auch immer, wie du möchtest. Wir wollen auf diesen Liedtext hören, das auf uns wirken lassen.
Verstanden, der Tod besiegt am Kreuz. Du hast mich, dich triumphiert, als du dich selbst geopfert hast. Das Grab ist leer, der Tod.
Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Ich will noch einem Impuls folgen, den ich gerade habe, bevor wir gleich auch im Lobpreis weitermachen. Und zwar, es geht nicht darum, was ich sehe, aber es geht um dich und deine Seele und deine Entscheidung. Ich möchte fragen, und vielleicht können wir alle die Augen schließen, damit das auch eine gewisse Privatsphäre hat. Aber wenn jemand hier heute ist, der sagt, ich bin nicht klar entschieden für Jesus, Da möchte ich bitten, dass du gleich deine Hand hebst. Ich möchte aber auch reinfragen an alle Gläubigen, die hier sind, wenn du vielleicht während der Predigt oder dem Lied gemerkt hast, dass du irgendwo ein bisschen abgerutscht bist, dass Jesus eben nicht der Bräutigam ist, den du liebst und für den du lebst, dann möchte ich dich auch bitten, deine Hand zu heben. Ich werde dann noch auch kurz beten für die, die ihre Hand heben. Aber es ist ein Moment zwischen dir und Gott und dass du heute nochmal diesen Entschluss fasst und sagst, diesen Jesus, der sich so aufgeopfert hat für mich, mir diesen Weg freigemacht hat, da lege ich mich jetzt nochmal neu fest oder zum ersten Mal, dass ich diesem Jesus folge, dass er mein Herr ist, dass ich mein ganzes Leben, meine Sünden und auch alles andere ihm jetzt gebe. So, während die Augen geschlossen sind, möchte ich fragen, wer möchte diese Entscheidung heute zum ersten Mal oder jetzt neu festmachen und sagen, ich gehöre ganz zu diesem wunderbaren Jesus. Genau, da gehen schon einige Hände hoch. Ja, ich warte noch einen kleinen Moment. Also es ist besonders zwischen dir und Gott jetzt. Gott nimmt deinen Willen sehr ernst. Und dadurch, dass du jetzt die Hand hebst, machst du dich gerade neu fest bei Gott. Gott freut das und er wird dich auch segnen. Herr, ich danke dir für alle Hände, die heute hier hochgegangen sind. Jesus, ich danke dir für diesen Entschluss, ganze Sache mit dir zu machen. Und ich bitte dich, dass du jeden segnest, der jetzt gerade aufgezeigt hat, ganz besonders segnest und dass du, Geist Gottes, jetzt am Herzen arbeitest und diesen Entschluss bekräftigst, in Liebe zu Jesus zu leben. Jesus Nummer eins. So, ich segne euch in dem Namen von Jesus, der von den Toten auferstanden ist und alle Kraft hat, euch zu segnen und zu festigen. Amen.